Vor eineinhalb Jahren, Anfang 2024, wird Sascha Brändle mit der Diagnose Knochenmarkkrebs konfrontiert. Seitdem postet er regelmäßig auf Instagram, wie es ihm gerade geht. Er macht seinen persönlichen Kampf öffentlich.
Es ist ein Kampf. Ich weiss, der Krebs ist ein Teil von meinem Körper. Trotzdem ist es ein Kampf gegen die Krankheit und ein Kampf fürs Leben.
Der selbstständige Unternehmensberater wohnt mit seiner Frau Cindy z Niederglatt im Kanton Zürich. Mit der Diagnose ist in ihrer Welt auf einen Schlag alles anders. Ich bin Rebecca Häfeli und in dieser dritten Folge des Palliaviva-Podcasts mit Sascha Brändle geht es um die Unsicherheit, die eine unheilbare Krebserkrankung mit sich bringt. Der Kampf von Sascha Brändle geht weiter, weil das Resultat, das er vor ein paar Tagen bekommen hat, bedeutet noch keine Entwarnung. Sascha, wir haben uns das letzte Mal gesehen im Februar dieses Jahr. Das ist jetzt ein gut halbes Jahr her. Und ich fasse noch mal kurz zusammen. Du hast gerade ein Jahr vorher, also im Februar 2024, hast du die Diagnose Knochenmarkkrebs bekommen. Daraufhin hast du einen Oberschenkelbruch gehabt, weil der Krebs die Knochen angegriffen hat. Und dann im Jahr seit der Diagnose diverse Chemotherapien und eine Stammzelltransplantation. Und das alles hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, weil es ein aggressiver Krebs ist. Wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, bist du voller Hoffnung auf die CAR-T-Zelltherapie, die im März dann kommen ist. Inzwischen hat die CAR-T-Zelltherapie stattgefunden. Es ist Juli 25 und du bist wieder zuhause und hast jetzt seit gut zwei Monaten keine Therapie mehr gehabt. Wie geht es dir heute?
Heute geht es mir gut. Das heisst, der Krebs ist ruhig. Es gibt keine Symptome vom Krebs. Was ich habe, ist eine starke Erschöpfung, die mich eigentlich jeden Tag begleitet tut. Mal mehr, mal weniger. Aber es tut mich stark im Alltag einschränken. Ansonsten, was den Krebs angeht, die direkten Symptome, geht es mir gut.
Das heisst, die Müdigkeit ist auch wahrscheinlich von der Therapie? Oder von was ist die?
Im Moment vermutet man, dass es aus der Summe von allen Therapien über die Zeit kommt. Also es war sehr erschöpfend gewesen, es waren sehr viele Therapien gewesen. Ich vergleiche es mit einem Marathon, wo man, währenddem es der Marathon eigentlich stattfindet, ist man parat, man will einfach Leistung bringen und dann läuft man über die Ziellinie und dann bricht wie alles über einen ein. Und ich tue mir das jetzt im Moment so erklären, dass die Müdigkeit, die Erschöpfung noch von all diesen Therapien ist.
Wie muss man sich das vorstellen, wie sich das äußert? Also wie sieht dein Tag aus und wie kommt da die Müdigkeit zum Tragen?
Mein Tag sieht leider nicht immer gleich aus. Das heisst, es ist nicht immer planbar. Zum Teil stehe ich am Morgen um 5 Uhr auf, fühle mich sehr fit, kann mich dehnen, kann leichte Kraftübungen machen, damit ich den Tag auch besser bewältigen kann, körperlich. Und zum Teil mag ich um 8 Uhr nicht aufstehen. Das hat aber nichts mit der Menge an Schlaf zu tun, sondern es ist einfach nicht planbar. Wenn ich dann mal im Alltag bin, dann kann es sein, dass ich mich eine Stunde oder zwei konzentrieren kann, auf etwas fokussieren kann und dann 3 Stunden hinlegen. Es kann aber auch gut sein, dass ich mal 6 Stunden, dass es 6 Stunden gut geht, aber dass ich dann muss wie eine Art Feierabend machen und dann wirklich schlafen.
Und wie ist das für dich? Also du bist jemand gsi, wo vor der Diagnose mega aktiv war, viel Sport gemacht hat, eben Marathon gelaufen ist, du hast selbstständiges Geschäft aufgemacht. Wie ist das für dich?
Es ist halt wie mit körperlichen Einschränkungen, ist es eine geistige Einschränkung, die ich jetzt habe. Und ich muss mich mit dem abfinden. Das ist der Rahmen, den ich im Moment habe. Und ich versuche auch dort das Maximum rauszuholen. Natürlich gibt es die Momente, wo ich mich frage, was nütze ich denn überhaupt noch? Also für einen Wert, was bringe ich denn überhaupt noch? Aber meistens kann ich gut damit umgehen und versuche in der Zeit, wo es mir gut geht, das Maximum rauszuholen. Lass es dann aber auch zu, wenn ich müde bin, dass ich einfach liegen kann. Also bekämpfe es nicht irgendwie.
Was hilft dir in dem Moment, wo du denkst, was nützt sich überhaupt noch, was bringe ich?
Den Fokus auf das zu setzen, was ich noch kann, was ich weiss, dass ich kann, was ich verändern kann. die ich bewegen kann. Und mir nicht Gedanken machen um das, was nicht geht. Das gilt übrigens für das Geistige genau gleich wie für das Körperliche auch. Manchmal stehe ich am Morgen auf und denke, wäre schön, wenn ich heute Morgen könnte rennen an der frischen Luft. Ich weiss, dass es nicht möglich ist, also probiere ich mit den Hunden zu laufen. Auch schön, ist eine Alternative, ist etwas anderes.
Genau, deine Frau und du, ihr habt zwei Hunde, die euch ganz wichtig sind. Erzähl noch, warum das Rennen nicht mehr möglich ist.
Seit ich den Oberschenkel gebrochen habe, Februar 2024, habe ich einen Nagel im linken Oberschenkel. Der verursacht grosse Schmerzen. Und es ist mir jetzt immer noch nicht möglich, länger zu laufen. Anstieg machen wir Probleme und auch Bergablaufen macht mir zum Beispiel auch Probleme.
Jetzt hast du vorhin gesagt, der Krebs macht im Moment kein Symptom. Aber wie geht es dir bezüglich dem Knochenmarkkrebs? Wie ist der Stand jetzt, ein paar Monate nach der CAR-T-Therapie?
Von mir aus ist der Stand, so wie ich mich fühle, ist er gut. Ich würde gerade unterschreiben. Wenn es so bleiben die nächsten 30 Jahre, würde ich sagen, es ist in der Ordnung. Ich sage, ich bin auf dem Stand von 40% Leistungsfähigkeit im Vergleich zu vor dem Krebs, circa. Aber im Vergleich zu ein paar wenigen Prozent, die ich vor einem Jahr hatte, wo ich noch im Rollstuhl gesessen bin, wo ich mich kaum bewegen konnte, wo ich mich nicht konzentrieren konnte, wo ich schwere Therapien hatte, bin ich ja schon viel, viel besser dran. Also von dem her bin ich recht zufrieden im Moment. Wenn wir jetzt aber aus medizinischer Sicht schauen, sind wir nicht dort, wo wir gerne sein möchten. Eigentlich haben wir uns gewünscht, dass der Krebs nach der CAR-T-Therapie nicht nur ruhig ist, sondern dass er eigentlich gar nicht mehr messbar ist. Dass er irgendwo schlummert, wir wissen, der kommt irgendwann wieder, aber er ist nicht messbar. Das wäre der Optimalfall.
Und dass er wieder kommt, dass du sagst jetzt, dass, das ist eine Tatsache, also dass er schlummert und wieder kommt, ganz weg geht er nicht mehr?
Das Multiple Myelom ist aktuell, soviel ich weiß, immer noch nicht heilbar. Es wird davon ausgegangen, dass es ein paar wenige gibt, die nach dem CAR-T nie mehr krank werden. Aber das ist noch das ist nicht bewiesen, es ist nicht sichergestellt, dass es gibt meines Wissens noch keine Heilung.
Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du hast gesagt, eben, ihr seid eigentlich davon ausgegangen, du, die Ärzte, Cindy, dass der Krebs nach der CAR-T-Therapie irgendwo schlummert. Und das ist offenbar nicht so.
Korrekt. Das heisst, der Wert im Blut zeigt, dass der Krebs noch vorhanden ist. Er ist noch sichtbar. Um das Ganze sicherzustellen, hat man nach 3 Monaten gesagt, gut, machen wir ein PET-CT. Im PET-CT macht man Bilder vom Körper. Bevor man die Bilder macht, kommt man ein radioaktives Mittel gespritzt über, das zeigt, wo das der Krebs noch aktiv ist. Wenn ich vor 1,5 Jahren noch geleuchtet habe wie ein Christbaum in dem PET-CT, leuchtet er jetzt noch an einer Stelle. Das heisst, es gibt noch im PCT eine gewisse Aktivität, die nachweisbar ist vom Krebs. Deshalb, optimalerweise wäre jetzt nichts mehr nachweisbar gewesen. Es hätte kein Leuchten gehabt im PCT und im Blut wäre es nicht nachweisbar gewesen.
Du sagst jetzt eine Stelle, kannst du das noch sagen, wo das ist und was hat das für eine Bedeutung? Weißt du das?
Es ist in der Schulter, das weiss ich. Es ist in der linken Schulter. Die Bedeutung ist mir sich nicht ganz klar. Das heisst, die Erfahrungswerte sind noch nicht da. Man weiss jetzt nicht, was bedeutet das. Kann das sein, dass es nach 3 Monaten von allein weggeht? Kann es sein, dass es ganz etwas anderes ist als ein Krebs, der wütet tut? Man weiss es schlichtweg nicht. Das heisst, wir haben jetzt aktuell nicht die Ruhe, die wir uns wünschen, sondern ich muss wieder Abklärungen vornehmen. Darum gehe ich in eine Knochenmarkpunktion, wo man noch neuer anschaut, wie stark ist der Krebs überhaupt noch da und wie stark ist er aktiv, aber nicht einfach über das Blut, sondern in einer spezifischen Untersuchung.
Und dort macht man was?
Dort wird man mit einer Nadel in mein Rückenmark rein, wird dort eine Flüssigkeit entziehen, die genauer darstellen tut, wie das der Krebs aktiv ist und wie das der Stand ist.
Habt ihr schon mit dem Arzt oder der Ärztin über Optionen geredet nach dieser Knochenmarkpunktion?
Ja, wir haben über Optionen geredet. Je nachdem, wie das Resultat ist von dieser Knochenmarkpunktion, gibt es unter Umständen eine Bestrahlung von dieser lokalen Stelle in den Schultern, damit wir dort die Krebsaktivität reduzieren können. Das ist aber eine Option und ist noch nicht sicher.
Du hast in die CAR-T-Zelltherapie viel Hoffnung gesetzt. Wie sieht sie dir innen aus jetzt bezüglich dem Resultat auch?
Als ich das Resultat bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, meine 3 Tage wirklich am Boden gewesen. Also direkt danach, ich dachte, das darf nicht wahr sein. Können wir nicht einmal den einfachen Weg gehen in dieser Therapie? Klar, ich bin sehr dankbar. Es läuft jetzt schon seit 1,5 Jahren. Im Moment geht es mir recht gut. Aber ich wäre so froh, wenn ich mal von dem Wert her im oberen Bereich von der Skala wäre, also im Positiven und nicht immer im unteren, wo immer alles unsicher ist. Also ich habe in den ersten Tagen sehr stark zu kämpfen gehabt.
Und was hast du gemacht? Also ja, wie hat sich das geäussert?
Das ist nicht das erste Mal in den 1,5 Jahren, wo das passiert ist. Und ich muss sagen, mittlerweile weiss ich, dass ich es einfach zulassen muss, dass ich die Angst habe, dass ich die Unsicherheit habe, dass ich das Gefühl habe, das Leben geht nicht mehr weiter und dass es sich nach 2-3 Tagen dann relativiert und dass ich dann mich wieder fokussieren kann und dass ich wieder vorwärts schauen kann. Im Moment habe ich wieder Perspektiven und haben wir es. Cindy würde sagen, ich habe es mir schön geredet.
Aber ihr redet auch viel miteinander über das oder ist irgendwann einfach auch das Thema erschöpft und man hat das Gefühl, jetzt mögen wir nicht mehr immer über das reden. Jetzt muss jeder für sich.
Die Schwierigkeit ist, wenn der eine den Bedarf hat zu reden, hat der andere vielleicht nicht den Bedarf zu reden. Und trotzdem macht man es und man muss es machen, man muss es zuhören. Das heisst, wir reden sehr häufig darüber. Mehr als das ich mir persönlich zum Beispiel würde wünschen. Ich würde lieber weniger darüber reden. Ich verstehe aber, dass das für Cindy wichtig ist. Es gibt aber selten eine neue Erkenntnis aus dem Gespräch heraus. Sie geht anders mit dieser Situation um und ich hoffe, dass wir in diesen Gesprächen, mindestens nach dem Gespräch, dass es ihr ein bisschen besser geht.
Das heisst, für sie ist es fast schwerer, manchmal als für dich?
Definitiv. Für Cindy ist es nach wie vor schwerer als für mich. Ja.
Warum?
Ich kann schon nichts machen. Sie kann noch weniger machen. Sie sieht, dass ich leide. Und das geht ihr sehr nahe.
Du bist jemand, der auch sehr analytisch ist. Und die Zahlen, die es gibt über CAR-T-Therapie, überhaupt über Therapien, wie das Outcome ist, wie es den Leuten nachher geht, das ist etwas, was dich interessiert, was du auch selber recherchierst. Man kann das auch nachlesen. Du postest das auch auf Instagram. Wenn man es jetzt von dieser Warte noch anschaut, was bedeutet jetzt das Resultat, dass der Krebs noch sichtbar ist nach der CAR-T-Therapie im Ganzen?
Du sagst, ich denke selber recherchiere, ich selber schaue und mich sehr stark damit auseinandersetze. Mittlerweile habe ich gesehen, dass es nicht unbedingt richtig ist. Gerade wenn es um Statistiken geht, das weiss ich schon lange, die Statistik ist vor allem für die andere Seite gemacht, zum Beispiel für eine Versicherung. Wenn eine Personengruppe beschrieben wird in einer Statistik, kann die Versicherung die Gesamtheit einschätzen.
Also für eine Risikoanalyse?
Zum Beispiel, genau. Für mich ist es schwierig, weil ich bin eine Einzelperson innerhalb von einer Statistik. Und in der ganzen Bandbreite, ich kann irgendjemanden sein, in der gesamten Bandbreite von dieser Statistik, ich weiss es ja nicht. Deshalb, manchmal wäre es mir lieber, ich hätte die Büchse gar nicht aufgetan und hätte nicht so genau reingeschaut, was dort drin steht. Wenn ich nochmal entscheiden dürfte, würde mich nicht mehr so stark damit beschäftigen.
Also die Zahlen, die geistern einem dann gleich durch den Kopf oder geistern dir gleich durch den Kopf, obwohl du weisst, dass es ja nichts über den individuellen Fall oder Verlauf aussagt.
Richtig. Genau so ist es. Man weiss es. Und auf der einen Seite sagt die eine Stimme, das sagt nichts aus, kein Feiter, du bist der, wo es gleich wird funktionieren, egal wie schlecht es die Werte sind. Und die andere Stimme sagt, ja, du kannst schon kämpfen, aber du gehörst mit ziemlicher Sicherheit halt jetzt zu dieser kleineren Gruppe, wo es nicht funktioniert.
Du hast das Wort kämpfen erwähnt und das ist etwas, wo bei dir immer wieder kommt, eben auch auf deinem Instagram-Account. Du nennst dich ja auf Instagram auch Ninja gegen Krebs. Kämpfen ist bei dir auch mit Sport verbunden. Wie viel ist im Moment möglich?
Sportlich ist im Moment sehr viel möglich. Ich bin 50 und ich würde sagen, ich bin körperlich in einem guten Zustand für mein Alter, bis auf meine Beine. Die machen mir natürlich Schwierigkeiten. Ich kann wenig machen. Was ich aber kann, ist, ich kann zum Beispiel aufs Velo sitzen, ich kann eine Stunde aufs Velo hocken. Ich bin nicht dort, wo ich früher war, aber ich würde sagen, im Vergleich zu anderen 50-Jährigen bin ich sehr zufrieden.
Du hast sogar ein Velo im Zimmer gehabt, während der CAR-T-Therapie.
Genau.
Und dann bist du gestrampelt mit der Infusion am Arm.
CAR-T-Therapie war von der Infusion her sehr, sehr einfach gewesen. Da hat man nur am Anfang eine kurze Infusion und nachher nichts mehr während dieser Zeit. Da wird man vor allem beobachtet, wie geht es mit den Symptomen, die sich entwickelt haben, Fieber, Infektionen, aber auch neurologische Symptome, die man direkt im Anschluss von der CAR-T-Therapie könnte haben. Und das ist, was die Schläuche angeht, die einfachste Therapie gewesen. Also das Velofahren ist dort sehr gut gegangen.
Neurologische Symptome ist ein weiteres Stichwort. Du hast nämlich Komplikationen gehabt von dieser CAR-T-Zelltherapie. Zuerst mal sehr hohes Fieber, habe ich gelesen, aber das ist, glaube ich, noch etwas, was relativ normal ist.
Total. Das hat auch niemand nervös gemacht. Man tut die Symptome in eine Skala aufteilen von 1 bis 4, wobei 1 am wenigsten schlimm ist und 4 am schlimmsten. Und Fieber, wo ich das Gefühl hatte, das ist ja Wahnsinn, das ist ja über 40 Grad und das 2 Nächte lang, haben sie als 1 eingestuft, also total im Rahmen. Während der Therapie hatte ich gar keine neurologischen Probleme gehabt, also null Symptome. Während der Therapie gibt man auch Schriftproben ab. Die Schrift wird geprüft auf Unregelmäßigkeiten. Es werden Fragen gestellt, zum Beispiel zum Ort, wo man sich befindet. Man muss eine Rechnung lösen. Also eigentlich ganz, ganz einfache Fragen. Dort werden aber die neurologischen Symptome überwacht. Und ich habe gar keine gehabt während der Therapie.
Nachher ist es aber anders geworden. Also du hast nachher eine ziemlich schwierige Komplikation entwickelt.
Ich bin dann zwei Wochen fast daheim gewesen. Das war dann um Ostern herum gewesen. Und während dem Spazieren, zum Beispiel, also es hat verschiedene Anzeichen gegeben, aber ich habe während dem Spazieren mit den Höhen, bin ich an einer Kreuzung gestanden im Wald, noch nicht mehr gewusst, in welche Richtung das ich laufen soll. Die Zinde war dabei gewesen. Ich weiss, wie ich gedacht habe, gut, ist die Zinde dabei, ich wüsste jetzt nicht, wodurch. Aber es ist ein Weg, den ich schon x-mal gemacht habe. Also es ist nicht so, dass es ein neuer Weg war. Und bin ihr dann angelaufen. Und das Ganze, das ist vielleicht 15 Sekunden gegangen. Nicht mehr. Und dann bin ich wieder klar gewesen im Kopf. Habe mir nicht viel gedacht dabei. Es hat noch andere Symptome gegeben, wie zum Beispiel, ich bin jemand, der sehr gerne diskutiert dort am Tisch. Wir haben Freunde bei uns gehabt. Sie haben diskutiert. Und mir ist bewusst gewesen im Kopf, da bin ich anderer Meinung. Aber redet ihr jetzt einmal. Und das ist mir in meinem Leben noch nie passiert. Und das sind alles Sachen gewesen, wo ich dann mit dem Arzt besprochen habe, bei der nächsten Konsultation, und gesagt habe, ich finde zum Beispiel Wörter nicht, die früher gar kein Thema waren. Das sind einfache Wörter, also Baum. Und wir reden da nicht von ganz speziellen Ausdrücken, sondern eben Baum. Das Wort kommt mir einfach nicht in den Sinn. Und er hat dann gesagt, also wir müssen abklären, wir machen Termine ab und so weiter. Ich das mit den Spezialisten besprechen. Ich konnte dann gehen mit der Konsultation, habe mich auf den Weg gemacht zum Tram. An der Tramhaltestelle habe ich schon das Telefon bekommen. Ich kann wieder zurückkommen. Wir sind jetzt sofort loslegen mit den Untersuchungen.
Und was war es?
Ich hatte eine Notfallaufnahme vom Uni müssen. Und wie immer, da kommt man nicht raus, einfach nach einer halben Stunde, sondern die Untersuchungen gehen immer länger. Wir haben morgen um 10 Uhr rein. Es ist ein Hirn-MRI gemacht worden. Und am Abend um 8 Uhr habe ich dann erfahren, dass ich Hirnnerventzündungen habe. Und dass ich stationär aufgenommen wird.
Und das tönt schlimm. Was hat es mit dir gemacht?
Es tönt und ist schlimm, aber in dem Moment war mir das nicht so bewusst gewesen. Also ich habe das erste Mal gesagt, wenn ich mich 10 Stunden warten lasse, kann es nicht so schlimm sein, ich gehe jetzt wieder heim. Und dann ist aber wirklich ein Onkologe gekommen, der mir erklärt hat, was es bedeutet. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, das spielen wir nicht. Das ist wirklich gefährlich. Und wenn ich vorher von dieser Skala von 1 bis 4 gekriegt habe und gesagt habe, meine über 40 Grad Fieber, 2 Nächte lang war es 1 gewesen, also Peanuts, sind wir da vom 4 gewesen. Und das ist dann auch sehr ernst genommen worden von den Ärzten.
Und also was hat er gesagt? Wieso ist es gefährlich? Oder wie schnell kann es sich entwickeln? Was kann man machen?
Was nachher gemacht worden ist, ich habe ein hochdosiertes Cortison bekommen, über mehrere Tage, bis sich die Symptome verbessert haben. Eine Hirnnerventzündung, ich weiß nicht genau, wie weit das hätte gehen können. Aber wenn die Symptome zugenommen hätten, kann ich mir vorstellen, dass es, aber ich weiß nicht genau, wie weit, aber dass es sehr unangenehm hätte können werden.
Ein Thema, das auch aufgekommen ist beim letzten Mal oder bei dem letzten Mal, wo wir uns gesehen haben, war das Essen gewesen. Du hast recht starke Nebenwirkungen gehabt von der Überbrückungstherapie, wenn ich es richtig sage, ist es so?
Das ist richtig, ja.
Und zwar hast du starke Geschmacksveränderungen gehabt, hast auch eigentlich das Essen nicht mehr runtergebracht. Wie geht es dir heute jetzt da damit?
Viel besser. Sachen wie zum Beispiel Getränke gehen sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel wieder schmecken auch, also im Mundgeschmack, nicht nur in der Nase. Aber es gibt gleich gewisse Sachen wie zum Beispiel Brot oder Fleisch, das nicht richtig saftig ist, wo schlecht runtergeht. Aber das ist Jammern auf höherem Niveau. Ich würde sagen, das ist wieder gut. Es gibt aber andere Nebenwirkungen, die wirken immer noch nach. Zum Beispiel die Fingernägel, die immer noch abbrechen. Das ist jetzt doch schon ein halbes Jahr. Also, da macht man sich schon Gedanken, wie lange das Gift wirklich im Körper bleibt und im Körper aktiv ist.
Cindy ist selbstständig, sie arbeitet zu Hause. Was für Gedanken machst du dir über Arbeiten, über Wiedereinstieg in einen beruflichen Alltag? Ist das noch weit weg oder kreist das in deinem Kopf?
Das kreist total in meinem Kopf. Das ist etwas, was mich jeden Tag auch beschäftigen tut. Was habe ich für Chancen, was habe ich für Möglichkeiten, in welche Richtung könnte es gehen, was hat es für Konsequenzen, wenn ich wieder anfangen würde, was hat es für Konsequenzen für einen neuen Arbeitgeber, was hat es für Konsequenzen für mich zum Beispiel, wenn ich nur noch Teilzeit arbeite, wenn ich wieder von Versicherungen, wenn ich wieder krank werde zum Beispiel. Das sind Sachen, die mir sehr viel Gedanken machen.
Und die Unplanbarkeit, das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Wir haben vorher, bevor wir das Aufnahmegerät eingestellt haben, haben wir über Ferien geredet. Es ist Sommer, alle gehen in die Ferien. Wie sieht das bei euch aus?
Wir haben geplant, nach der Karte auch in die Ferien zu gehen und sagen, Ende Sommer, so zweite Hälfte August, gehen wir noch einmal eine Woche fort, wir gehen ans Meer. Jetzt ist ja wieder das mit dem schlechten Wert. Gibt es jetzt gleich eine Strahlentherapie? Wann findet die statt? Und so weiter. Also die Planbarkeit ist ganz, ganz schlecht. Ist immer noch schwierig. Planbarkeit ist aber nicht nur die nächsten 2-3 Monate. Planbarkeit bedeutet für mich auch die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Und das ist auch unglaublich schwierig, weil man es einfach nicht weiss.
Kann man das lernen in deinen Augen? Ich meine, du bist jemand, der im Leben immer wieder so viele neue Wege eingeschlagen hat, dir Sachen neu angeeignet hat, ins kalte Wasser gegumpelt bist. Kann man das lernen?
Mit dieser Unplanbarkeit umzugehen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie mache ich etwas Unplanbares planbar, also jetzt vor allem langfristig. Und das ist wirklich so gewesen. Ich habe zurückgedacht an die Schulzeit, ich glaube, es war Oberstufe gewesen, wo der Mathe-Lehrer gesagt hat, da haben wir eine Mathe-Aufgabe. Und ich habe gesagt, ja, aber da ist ein Unbekannter drin, wo zu viel ist, ich muss doch das wissen, um das zu lösen. Und dann hat er gesagt, wenn du etwas nicht weißt im Leben, mach eine Annahme. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Cindy und ich haben miteinander abgemacht, vor allem was langfristige Planung angeht. Wir nehmen an, dass ich noch 10 Jahre rum bin. Und das nützt vor allem dann, wenn man sagt, was machen wir an der Weihnachten? Weil sonst hat man immer, es liegt einem immer auf der Zunge zu sagen, ich weiß nicht, wie an der Weihnachten noch da bin. Und die Planbarkeit oder die Annahme, dass es noch 10 Jahre geht, nimmt das wie weg. Und wir sagen jetzt einfach, es geht noch 10 Jahre, alles, was wir planen, sei das Vorsorge, sei das Sparen, neue Sachen anschaffen und so weiter. Es geht noch 10 Jahre. Eine Aussage von einem Arzt und von der Medizin, der sagt, Sascha, es kann nächste Woche ausbrechen oder es kann nie mehr ausbrechen oder es kann in 10 Jahren ausbrechen, stellt man sich plötzlich die Frage, ja, soll ich denn überhaupt noch Kleider kaufen für den Winter? Macht es überhaupt noch Sinn? Soll ich ein Gym-Abo kaufen für ein Jahr? Macht das überhaupt Sinn? Also man braucht irgendwo eine Planbarkeit. Das haben wir versucht zu schaffen mit einer Annahme von 10 Jahren.
Die ersten 2 Folgen vom Podcast mit dem Sascha Brändle findet man wie die auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auch auf www.paliaviva.ch.